Guten Abend miteinander. Danke vielmals für die Einladung, dass ich hier sein darf. Ein Fantasy-Autor. Wie ihr gesehen von den Büchern, das sind für die einen vielleicht interessante Bilder. So ein Monster, oder? Was haben die in der Kirche verloren? Keine Angst, Gott ist grösser. Nur so zum Sagen, es waren im Fall Christen, die Fantasy als Genre, als Gattung von der Literatur gegründet haben. Das finde ich mega cool, weil bei diesen Büchern, bei Fantasy, geht es ja darum, Leute, die einen Hunger haben, unsere Gesellschaft sucht. Sie sucht nach Unsterblichkeit. Und darum sind Vampire vielleicht das Thema in diesen Büchern, oder? So unsterbliche Vampire und so Sachen. Leute haben einen Hunger nach dem Übernatürlichen. Und darum finde ich auf der einen Seite manchmal beängstigend, die Sachen, wo die Gesellschaft Hunger danach hat. Auf der anderen Seite, hey, da ist eine Plattform, wo wir können, mit den Leuten in Kontakt kommen. Und darum tue ich Fantasy schreiben, für alle, nicht für Christen, sondern einfach eben die Lebensthemen. Und ich finde es sehr wichtig, dass wir auch als Gemeinde oder als Nachfolger von Jesus auch gewappnet sind mit Antworten für die Fragen, die die Leute haben. Wir sind ja Zeugen von Jesus. Wir sind nicht seine Anwälte. Also Matthäus 28, oder? Hat Jesus gesagt, ihr seid meine Zeugen und geht hin und macht zu Jüngern, alle Völker. Und was ist ein Zeuge? Ein Zeuge ist jemand, der etwas bezeugt, hat etwas erlebt. Und darum finde ich es so wichtig, dass wir Zeugnis haben. Und darum freue ich mich auch, dass wir Gelegenheit haben, später heute Abend Zeugnis zu erzählen. Weil ich habe, wie gesagt, in den 20 plus Jahren, wo ich praktisch jeden Sonntag in eine Kirche gegangen bin, fast nie gehört, dass Gott ein Leben berührt hat von dieser Kirchengemeinde. Beim Kaffeekränzli hat man vielleicht ab und zu etwas mitbekommen, beim Diskutieren über die Bibel hat man vielleicht gehört, ah ja, die Leute bekommen neue Erkenntnisse von der Bibel und das ist alles sehr wichtig. Aber ich habe wirklich sehr, sehr wenig gehört von Leuten, die gesagt haben, hey, Gott hat mein Leben verändert und wie, dass er es verändert hat. Und nicht nur einmal bei der Bekehrung oder so etwas, sondern Woche für Woche oder Jahr für Jahr. Und darum finde ich die Pilgerreise so wichtig, auch die wir miteinander als Gemeinde machen, finde ich sehr spannend. Übrigens, Pilgerreise ist ja von John Bunyan geschrieben worden, da habt ihr wahrscheinlich auch schon gehört, gell? Und das sind Werke, die die gesamte Gesellschaft prägt haben. Also es hätte Zeit gegeben, dort ist das quasi das einzige Buch gewesen, wo ein ganzes Dorf gehabt. Und das ist ein mega Erbe. Jetzt, ich habe also gesagt, wir haben Fantasy und das ist ein bisschen eine andere Welt, oder? Und viele Christen haben vielleicht nicht so einen Zugang zu dieser Welt, weil es eben so Monster und Magie gibt. Das ist Kalaspia, das ist meine Fantasy-Welt. Und die einen, die sich auskennen mit Fantasy, wissen, es gibt Harry Potter, Herr der Ringe, Narnia. Und in diesen Werken kommen immer wieder so Parallelwelten vor, oder? Manchmal wohnen die Leute dort, manchmal wohnen die Leute da und verlieren sich irgendwie in so einer Parallelwelt. Manchmal kommen sie auch wieder zurück. Ich finde das ein sehr interessantes Konzept, das man auch in der Bibel findet. Und zwar, im Neuen Testament lesen wir immer wieder, Jesus ist gekommen, um sein Reich zu bringen. Also die Jünger von Jesus und Jesus selber, die haben immer wieder gesagt, kehret um oder tut Buße, denn das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Was heißt das, dass das Reich Gottes nahe herbeigekommen ist? Das ist eine sehr interessante Frage, weil ist noch da oder ist noch nicht da, aber ist fast da? Also wie nah, oder? Wie nah ist nah? Und auf Englisch gefällt mir die Übersetzung mega, weil es heißt, the kingdom of God is at hand. Also da ist meine Hand, oder? Is at hand. Wenn du jemanden kennenlernst und sagst, hi, ich bin der Jyoti, streckst du deine Hand dem entgegen, das ist at hand, oder? Aber auf der anderen Seite hat es eine andere Person, sie hat die Hand da, ihr habt die Hand noch nicht ergriffen. Du musst also den Schritt auch noch machen und deine eigene Hand ausstrecken. Und dann ist nicht nur nah, sondern aneinander. Versteht ihr? Was ich damit sagen ist, Gottes Reich kann da sein, kann nah sein, aber wir müssen es ergreifen. Und so geht es auch immer wieder, wenn man Sachen in der Bibel lesen. Gott ist da. Und wie ich selber auch, ich habe mich bekehrt, ich habe mich taufen lassen mit 15 im Zürichsee. Und ich habe an die Bibel geglaubt. Ziemlich, also wirklich alles, oder? Das ist Gottes Wort, ja, da glaube ich. Aber mir hat der letzte Schritt gefehlt, dass ich meine Hand ausgestreckt habe und das ergriffen habe, was ich da lese. Und das ist sehr wichtig, dass wir das machen. Kehr um, tut Buße. Ich habe so einen Witz mit einem Freund von mir. Wir haben so eine imaginäre Peitsche. Wir so, tut Buße, oder? So, selbstpeinigen, oder? Wenn wir so etwas Schlechtes gedacht haben oder gesagt haben, so, ups, okay, tut Buße. aber im Urtext ist tut Buße oder kehr um, denkt um. Und das finde ich sehr wichtig, weil wir nicht nur uns schlecht fühlen, weil Gott ist so heilig und wir sind halt nicht heilig und darum fühlen wir uns schlecht. Nein, was Jesus sagt ist, sein Reich ist nahe und darum müssen wir ändern, wie wir denken. Weil das, was wir hier lesen, ist etwas völlig anderes, wie unsere Welt lebt und lehrt. Also das ist eine Art Parallelwelt. Und ich gebe euch ein Beispiel. Ich bin eigentlich einkaufen. Ich bin heimgekommen mit dem Einkauf. Ich und der Kollege. Und wir haben einen Bub gesehen auf der Krücke. Und den habe ich ihn gefragt. Hey, was hast du gemacht? Hat er gesagt, irgendwie Sehne, Riss oder so etwas. Und dann habe ich gefragt, kann ich für die beten? Seine Mutter ist daneben gestanden. Aber sie war im Gespräch mit ihrer Nachbarin. Also habe ich diese Situation ausgenutzt. Und frage, ja, wie lange hast du da? Eben, hast du irgendwie letzte Woche gemacht? Wie lange musst du das Zeug noch eben auf der Krücke rumhumpeln? Hat er gesagt, irgendwie noch einen Monat. Habe ich gesagt, ja, willst du jetzt schon geheilt werden? Also, dann habe ich gesagt, ja, weißt du, Gott wohnt in mir und er heilt Leute und ich würde sehr gerne für dich beten. Und er so, okay, ja, versuchen wir es mal. Habe ich für den betet, dann ist er geheilt worden. Und zwar hinter dem Rücken von seiner Mutter. Ich finde das so cool, weil seine Mutter hat nicht gecheckt, dass hinter ihr der eigene Sohn geheilt wird. Es war schon eine Art Parallelwelt, oder? Das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Und auch heute Abend ist das Reich Gottes näher herbeigekommen. Aber meine Herausforderung an euch ist, macht auch ihr den letzten Schritt und packt seine Hand. Wir haben heute das Thema Heiligkeit. Das ist ein super Thema. Danke vielmals. Also, es ist auch ein herausforderndes Thema. 1. Petrus 1,16 ist unser Hauptvers heute Abend. Das heisst, sei heilig. Seid heilig. Denn ich bin heilig. Dass Gott heilig ist, das wissen wir. Dass wir nicht heilig sind, wissen wir auch. Und 1. Petrus 1,16 sagt, sind trotzdem heilig. Spannendes Thema. Ich möchte anfangen mit Galater 5, 16. Also zuerst noch zum 1. Petrus 1, 16. Ist das möglich? Ist es möglich, dass wir heilig sein können? Und wie sieht das aus? Ist es nicht unfair von Gott, dass er uns als Sünder gemacht hat, wegen Adam, oder? Jeder von uns ist geboren worden, wir haben gar nicht die Wahl gehabt, ob wir leben oder nicht, erstens. Zweitens haben wir nie wieder Adam die Chance gehabt, zu entscheiden für oder gegen so einen Baum von der Erkenntnis. Oder? Das ist voll unfair. Und jetzt kommt Gott in seiner ganzen Frechheit, kann man sagen, und sagt, ihr müsst heilig sein. Und wieso müsst ihr heilig sein? Ja, weil ich heilig bin. Komisch. Wer von euch würde aufhören zu sündigen, wenn du könntest? Oder? Ja, das ist klar. Wir wollen alle aufhören zu sündigen. Ja, aber alle, ihr, die aufgehebt haben, ja, dann macht es. Hört auf sündigen. Ja, das kann er doch nicht sagen, oder? Okay, jetzt machen wir Galater 5, 16 auf. Galater 5, 16. Lasst den Geist Gottes euer Verhalten bestimmen. Dann werdet ihr nicht mehr den Begierden eurer eigenen Natur nachgeben. Ich bin 20 Jahre lang in Kirche und man hat mir gesagt, du bist ein Sündiger, aber keine Angst, Jesus ist für deine Sünde gestorben. Und wenn du deine Sünde bereust und bekennst, dann wird dir Jesus vergeben und dann kannst du nächsten Sonntag nochmal kommen und nochmal deine Sünde bekennen. Weil in der Zwischenzeit wirst du garantiert jeden Tag 100 Mal sündigen. Ihr kennt das Bild, oder? Das ist so das Evangelium, das wir hören. Und sie ist nicht nicht falsch, versteht mich nicht falsch, sie ist nicht unbedingt falsch, aber es ist nur ein Teil von der Wahrheit. Weil wir lesen da, lasst den Geist Gottes euer Verhalten bestimmen, dann werdet ihr nicht mehr den Begierden eurer eigenen Natur nachgeben. Und mir ist dann nie gesagt worden, ich habe gar nicht gewusst, dass ich die Wahl habe, ob ich sündige oder nicht. Ich habe gedacht, nur Gott ist heilig und ich habe sowieso keine Chance, oder? Jetzt, was bedeutet das überhaupt? Okay, es steht da, aber ich habe wirklich keine Ahnung, was es heisst. Also die ersten paar Mal, als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, also so typisch Bibel, so kompliziert und es macht gar keinen Sinn. Also wandelt im Geist, das ist die Schlachterübersetzung, wandelt im Geist. Was ist Wandeln überhaupt, oder? Also wenn du kannst wandeln im Geist, ich habe keine Ahnung, was das heisst. Oder mir hat niemand gesagt, was heisst Wandeln im Geist und wie tust du Wandeln im Geist? Und für das braucht es wirklich eine Jüngerschaft. Und das haben wir dürfen erleben in den letzten paar Jahren. Okay, das erste Mal, wo ich gelesen habe, wandelt im Geist und ihr werdet den Begierden des Fleisches nicht vollbringen, habe ich gemeint, ja, das heißt einfach wahrscheinlich, tu nicht sündigen, oder? Wenn du im Geist wandelst, dann tust du nicht sündigen. Ja, aber warte, es heißt, wandelt im Geist, also tu nicht sündigen und du wirst nicht sündigen. Ist ja logisch. Danke vielmals, Paulus, du bist ein gescheiter Mann. Ich weiß, wenn ich nicht sündige, dann habe ich nicht gesündigt. Mega hilfreich. Wisst ihr, was ich meine? Das ist komisch, oder? Aber was ist, wenn Gott meint, wann er sagt? Und zwar konkret. Was ist, wenn das nicht symbolisch gemeint ist? Was ist, wenn wir wirklich können wandeln im Geist und nicht müssen der Begierde von der sündigen Natur nachgeben? Spannende Frage. Wir gehen ein Vers weiter. Also Galater 5, 17. Also lasst den Geist Gottes euer Verhalten bestimmen, dann werdet ihr nicht mehr den Begierden eurer eigenen Natur nachgeben. Vers 17. Denn die menschliche Natur richtet sich mit ihrem Begehren gegen den Geist Gottes und der Geist Gottes richtet sich mit seinem Begehren gegen die weltliche Natur. Okay, also wir haben da zwei Naturen in uns inne, die im Kampf sind gegeneinander. Mit dem kann ich mich identifizieren, oder? Und ihr wahrscheinlich auch, oder? Ich will gut tun, und das steht da im Römer 6, 7. Der Paulus, der sagt, ich habe gut tun, und doch mache ich immer wieder schlechter, oder? Also wir können das verstehen, weil auf der einen Seite ist jeder Mensch im Ebenbild Gottes gemacht, und eigentlich sind wir für Gutes gemacht, und trotzdem wegen dem Sündenfall, Erbsünde, tun wir immer wieder versägen und sündigen. Okay, das kann ich verstehen. Aber wie bekämpfen sich jetzt die zwei? Ich stelle mir vor, das ist wie ein Browser. Also jeder von euch kennt das. Ihr habt heutzutage so viel Wahl, dass ihr sogar zwischen den jensten Browsers könnt auswählen. Also Firefox, Chrome, Safari, vielleicht die einen Liebhaber, oder? Von Apple. Ich stelle mir das so vor, hey, es gibt einen Weltbrowser, so, oder Fleisch, wie es die Bibel nennt, oder? So die sündige Natur. Und das ist da, wo wir seit Geburt an haben. Jeder von uns surft, also wir erfahren die Welt durch den Browser. Oder ihr könnt auch sagen, das ist eine Brille, oder wir sehen durch die Brille. Also das ist unser Fleischbrowser. Aber die Bibel sagt, hey, wir haben auch einen Geistbrowser. Und die zwei Browser tun sich bekämpfen. Also früher hast du nur einen Browser gehabt. Du hast gar keine Wahl, wie das du surfst. Du bist ins Leben gegangen, du hast gewisse Hoffnungen, Wünsche, Träume, Sehnsucht. Und du bist einfach in dem Fleischbrowser oder dem Weltbrowser gewesen. Und du hast einfach dem müssen nachgehen. So ist quasi das Erstbeste, was dir in den Sinn gekommen ist. Ich glaube, das wird mich erfüllen. Okay, probieren wir das. Und dann hat es wahrscheinlich enttäuscht. Also in meinem Leben kann ich das sagen. Alles, was ich durch die Weltbrowser erlebt habe, hat mich nicht erfüllt. Aber jetzt, die, die in Jesus sind, die, die sich bekehren, die sich taufen lassen und so weiter, die haben die Möglichkeit, jetzt einen Geistbrowser zu bekommen und die bekämpfen sich. Ihr wisst, wie das Internet funktioniert, oder? Jeder will etwas vermarkten. Jeder versucht, etwas zu verkaufen. Also die Browser gibt es nicht in erster Linie, weil sie euch dienen wollen. Oder? Google ist nicht philanthropisch da, damit Leute Sachen finden, die sie suchen. Nein, sie machen Geld. Und sie sind die größte Firma der Welt, oder? Und ihr wisst, wenn ihr googelt, also wir haben ja geheiratet, oder? Und dann haben wir so halt ein paar Stichwörter gegeben, die mit Hochzeit zu tun haben. Hochzeitskleid und Ring und so Sachen. Und aufs Mal sehen wir Werbung, wo zu uns kommt, wo mit diesen Themen zu tun haben. Also da, wo ihr reingeht, da kommt zurück. Es kommt immer mehr von dem zurück. Also wenn ihr in dem Weltbrowser surfen geht, dann kommt immer mehr weltliches Zeug. Aber wenn ihr in dem Geistbrowser surft, dann kommen wir da gar nicht erst auf die fleischliche Seite. Ne? Und es kommt mehr von dem in euer Leben. Also je mehr, dass wir im Geist wandeln, desto mehr vom Geist Gottes kommt, desto mehr werden wir geführt vom Geist Gottes. Und der Kampf wird oft als schwarzer Wolf gegen einen weißen Wolf dargestellt. Vielleicht habt ihr das Bild auch schon gehört. Hey, jeder von uns hat einen schwarzen Wolf in uns rein und einen weißen Wolf. Und der weiße Wolf ist ein guter Wolf. Weil er hat einen Hunger. Ja, Wölfe haben ja Hunger, oder? Und der weiße Wolf, der hat einen guten Appetit für Sachen, für gesunde Beziehungen und zum Menschen segnen und dienen und so weiter und nach Gott. Und wir haben einen schwarzen Wolf in uns und der wird schlecht, der wird sündigen. Aber der hat auch einen Appetit, oder? Und je mehr, dass ihr den schwarzen Wolf füttert mit Sünden, desto mehr Hunger, desto stärker wird er. Weil der, den du fütterst, wird ja stärker. Also, das ist ein bisschen das Bild, das wir hier sehen. Ich würde das jetzt einfach mal stehen lassen mit den Browsers und uns die Frage stellen, wir sind für Gottes Gegenwart erschaffen. Wir sind für Heiligkeit erschaffen. Oder? Nichts anderes kann uns erfüllen schlussendlich als Gott selber, seine Gegenwart und was von ihm kommt. Also, ich würde jetzt die Frage stellen, wieso tun Menschen sündigen? Ich muss leider heute ziemlich viel über Sünde reden, weil das ist ja da, wo uns nicht heilig macht, oder? Wenn es nicht für Sünde wäre, der blöde schwarze Wolf, dann wären auch wir heilig, oder? Wie Gott. Vielleicht. Das können wir auch noch anschauen. Also, wir Menschen sind für Heiligkeit gemacht. Wir haben eine Sehnsucht, weil wir unvollständig sind. Jeder Mensch, egal wie toll er oder sie ist, und das haben Leute wie Madonna und die weltbeste, reichste, schönste Leute haben das alle zugegeben. In Interviews könnt ihr dann nachlesen. Jeder von denen sagt, hey, ich bin nicht erfüllt. Ich habe das Gefühl, ich genüge immer noch nicht. Es kommt nicht darauf an, wie viele Millionen Bücher oder Platten, CDs, die ich verkauft habe. Ich bin unvollständig. Ich suche noch. Und der Grund ist, weil uns kann nur das, was heilig ist, erfüllen. Wieso? Da, wo heilig ist, ist heil. Das ist ein komisches Wort, das bedeutet ganz. Nur Gott ist ganz. Nur Gott ist vollkommen. Und jeder Mensch ist nicht vollkommen. Und darum kann uns nur Gott erfüllen. Ich denke, darum sind Mann und Frau voneinander angezogen. Oder? Das ist so wie ein Puzzlestück, oder? Die einen wissen, was ich meine. Oder wir sind verschieden. Unvollständig und wir ergänzen einander auf verschiedene Art und Weise, psychologisch, auch körperlich. Und die Bibel hat natürlich auch ganz viel zu der Rolle von Mann und Frau zu sagen. Und ich glaube, Mann und Frau tun sich darum anziehen, weil wir sind dann ein bisschen mehr vollkommen. Aber immer noch nicht ganz vollkommen. Da kann ich sagen, meine Frau ist wunderbar und ich liebe sie. Und trotzdem bin ich nicht 100% erfüllt. Das wäre ich auch mit sonst keiner Frau, weil, wie gesagt, das kann nur von Gott kommen. Jetzt zu dem Thema Mann und Frau, weil Sexualität so ein explosives Thema ist, möchte ich zurückgehen in 1. Mose 1, wo Gott Mann und Frau erschaffen hat. Wer kann mir sagen, wer ist als erstes erschaffen? Mann oder Frau? Der Mann. Der Mann. Jetzt, ich habe mir den Gedanken gemacht, ist das sexistisch? Weil da habe ich gehört, oder? Von gewissen Leuten, die die Bibel kritisiert haben. Ja, weißt du, typisch Christen und Kirche und das ist sexistisch und so. Sogar der Adam ist zuerst und dann kommt Eva. Und ich habe Gott gefragt. Ich weiß noch, ich bin im Zug auf dem Highway von Wien. Ganz lange in Zug gefahren. Und darum habe ich ganz viel Zeit gehabt. Und ich habe da gelesen und habe gesagt, Gott, das kann doch nicht sein. Du bist doch nicht sexistisch. Was bedeutet das? Dann hat mir der Heilige Geist eine Antwort gegeben. Er hat gesagt, das ist ein Bild für Menschheit und Gott. Ich erkläre das kurz. Der Adam war zuerst, oder? Gott war auch zuerst. Jetzt, Eva ist aus dem Adam genommen worden. Okay, also Adam ist in den Schlaf versetzt worden und dann ist Eva aus seiner Seite statt aus ihm gemacht worden. Also sie sind sozusagen mal das Gleiche gewesen, mal eins gewesen, aber Eva ist aus ihm rausgenommen worden, damit sie Beziehung haben miteinander. Jetzt, was hat da, also der Heilige Geist hat mir gesagt, okay, das ist das Bild für Gott und Mensch. Ich habe gesagt, okay, interessant. Also Gott hat Adam gemacht, hat den Mensch gemacht, quasi aus sich raus, weil alles kommt ja von Gott, damit sie verschieden sind und damit sie eine Beziehung haben können miteinander. Yes, danke Gott, bist du nicht sexistisch. Es hat einen Grund, wieso zuerst der Adam kam und Eva aus ihm raus. Weil die Bibel sagt uns, dass seine Gemeinde eine Brut ist. Also wir alle Gläubige dürfen sozusagen Jesus heiraten eines Tages, oder? Und wir sind wie die Frau, auch wir Männer. Also ich denke, darum ist Sexualität so explosiv. Weil es ist etwas Heiliges. Es ist ein Bild von Gott und Mensch. Und es steht die Beziehung, die wir miteinander haben können, Mann und Frau, so eng zusammen, wie wir kommen können, so eng wird uns auch Gott begegnen. Aber Gott ist ja heilig, oder? Und wir nicht. Und darum, wie ihr wisst, gibt es Probleme mit dem Zusammenkommen. Wer von euch hat Sehnsucht? Ich denke, alle von uns haben irgendeine Sehnsucht. Aber wenn wir es gar nicht können definieren können, ja, ich habe Sehnsucht nach dies oder jenes. Wahrscheinlich gibt es genug Sachen, die man sagen können, da wünsche ich mir. Aber ich will dich ermutigen, jetzt ganz aktiv, denk daran, an was, nach was du dich sehnst. Vor ein paar Jahren habe ich die Übung gemacht und ich habe alles auf Gott bezogen, weil ich wusste, Gott ist schöner wie die schönste Frau. Oder der schönste Wasserfall. Also ich bin hingezogen zu Schönheit in der Natur, in Frauen, in Literatur und so weiter. Aber ich habe gewusst, hey, alles Schönheit vor der Welt, wie steht in einem super Lied, alles Schönheit vor der Welt ist nur der Schleier vor Gottes Thron. Also wenn wir schon so einen Wunsch haben, noch einen Lebenspartner, Freundin, Freund, nach Erfolg, nach Anerkennung, nach Liebe. Wie viel mehr sollten wir eine Sehne haben nach Gott selber, wo die Quelle ist von allem, was gut ist. Ich war in einem Lager mit 100 Teenager und Leiter. Und ich bin einer, wie ich gesagt habe vorher, so ein Intellektueller. Ich habe gerne Fragen angeschaut, wie schöpfig ist das wirklich wörtlich, Adam und Eva, was ist mit der Evolution und mit der Wissenschaft? Und ich habe stundenlang über die Themen diskutiert. Und die Leute sind gekommen, freiwillig. 30, 40 Teenager sind freiwillig zu mir an den Tisch gesessen und haben debattiert über die Sachen. Und ich denke, wow, jetzt haben wir Erweckung, oder? Die Leute haben Hunger und sie fragen über die Bibel nach. Und ich denke, besser kann es gar nicht kommen, oder? Dass die Teens und die meisten nicht von gläubigen Haushalten und sie haben so Fragen und ich kann Antworten geben, die sie wirklich interessieren. Dann bin ich heimgekommen, bin heiser gewesen, weil ich so viel geredet habe und habe gemerkt, sehr, sehr wenig hat sich verändert bei diesen Menschen. Ein paar Leute haben gemerkt, okay, du musst nicht dumm sein oder naiv sein, um an die Bibel zu glauben. Schon mal etwas, oder? Aber ich bin nicht zufrieden gewesen. Ich hatte eine Sehnsucht nach mehr. Ich habe gesagt, Gott, du bist so viel grösser und du kannst so viel mehr machen und du liebst die Leute so leidenschaftlich. Und dann bin ich hergelegt und herbrüllt, weil ich wusste, ich habe versagt. Und dann habe ich eben die Übung gemacht, wo ich gemerkt habe, Gott, auch wenn ich in meinem ganzen Leben keinen einzigen Mensch mehr zu dir führe, der sich bekehrt, wenn ich die Wahl hätte, zwischen 10'000 Leuten zu bekehren oder nur dich ein bisschen mehr zu erkennen, zu sehen, zu spüren, dann würde ich dich wählen. Das ist egoistisch, oder? Naja, was geht Gott in erster Linie um die Beziehung zu mir? Dort muss anfangen. Und dann habe ich Gott gesagt, okay, du, ich entscheide mich für dich, auch wenn die 10'000, vergessen wir mal, ich würde dich wählen. Und dann habe ich angefangen zu sagen, wieso, dass ich ihn würde wählen. Ich habe gesagt, Gott, du bist so schön, du bist heilig, du bist vollkommen, du bist so weise. Und ich habe einfach angefangen, so auszudrücken, wie Bettgeflüster, kann man sagen. Ich bin immer wirklich dumm vorgekommen. Zum Glück bin ich allein im Zimmer gewesen. Und ich habe gesagt, Gott, du bist so schön, so schön. Und ich habe wirklich mehr als dort die x-mal, wo ich mich verknallt habe in eine schöne junge Dame, viel intensiver dürfen erleben und sagen, wow Gott, ich habe Sehnsucht nach dir. Dann ist etwas Interessantes passiert. Und zwar, dann habe ich etwas gespürt, was zurückgekommen ist. Ihr wisst, wie es verliebt sich anfühlt, oder ein grosser Wunsch oder Sehnsucht. Wie ein Pfeil oder etwas, was so euch zieht, oder so, wie so eine Leine. Kennt ihr das? Und da habe ich einfach eben Gott ausgedrückt und ich tue einfach, jetzt einfach immer zum Kreuz, gell? Symbolisch für Gott. Hat mich so gezogen, dann habe ich gespürt, wow, da kommt etwas zurück. Aber es ist etwa 10-mal so stark wie meine stärkste Gefühle, die ich jemals empfinden könnte. Und ich habe gedacht, was habe ich getrunken, gegessen, ich habe keine Drogen genommen, aber ich habe gedacht, so müsste sich jemand anfühlen. Weil ich war so mit einer Liebe erfüllt gsi. Ich habe gedacht, ich spinne. Ich habe gedacht, ich träume oder so etwas. Aber die hat mich überwältigt. Das war so stark gewesen. Einfach die Gegenwart Gottes, dass ich meinen Körper kaum mehr gespürt habe. Ich habe gedacht, ich fliege. Also so, einfach so leicht gefühlt. Und wie ein Strom ist auf und ab. Wie ein Streicheln habe ich es mir vorgestellt. So wie in seine Hand. Und das ist das Schönste, was ich je erlebt habe. Wirklich eine Gottesbegegnung mit seiner Heiligkeit. Die einen würden sagen, das war eine Art Taufe im Heiligen Geist. Also Johannes der Täufer ist ja gekommen und hat Menschen mit Wasser getauft, oder? Und er hat gesagt, ihr müsst umgekehrt tun und eben Sünde bekennen und dann kann ich euch taufen, aber einer wird kommen, dessen Sandalen ich nicht würdig bin, zu binden. Und er wird euch taufen mit dem Heiligen Geist und mit Feuer. Und ich habe gedacht, das ist ein bisschen symbolisch, oder? Klar, jeder von euch, und auch ich habe den Heiligen Geist gehabt, versteht mich nicht falsch. Ich habe den Heiligen Geist gehabt in mir. Weil es steht auch in der Bibel, es ist unmöglich, zu Jesus zu kommen und ihn als Herrn und Retter anzunehmen, außer du hast den Heiligen Geist. Aber das ist einfach eine ganz andere Erfahrung gewesen. Und das ist auch meine Herausforderung an uns heute Abend. Gebt euch nicht zufrieden. Es gibt mehr von Gott. Es gibt noch so viel mehr von Gott. Stellt euch vor, der Gott, der das Universum gemacht hat, wo unzählige von Sternen, Milliarden und über Milliarden von Sternen gemacht hat, dem dürfen wir begegnen, die Jesus nachfolgen, die seinen Heiligen Geist haben. Aber denkt dran, es gibt immer mehr von Gott. Weil Gott ist unendlich, oder? Und die meisten von uns, auch die Erfahrung, die ich gemacht habe, das war vielleicht 0,0001% von Gott, die ich erfahren haben dürfen. Und es hat mich schon fast verjagt. Oder? Ich habe schon gedacht, ich spinne. Und seither habe ich immer wieder so ein Erlebnis mit Gott dürfen haben. Du musst nicht genau so erleben, wie ich es erlebt habe, weil Gott tut jedem unterschiedlich begegnen. Und Gott wirkt unterschiedlich. Hauptsache, wir haben Hunger. Und wir sagen, Gott, wirk du, wie du willst. Versteht ihr? Und wenn ich so eine Geschichte erzähle, dann könnte einer sagen, ja, er geht an mit dem, oder? Weil er hat etwas mit Gott erlebt und ich vielleicht nicht. Oder eben anders. Aber nein, ich erzähle euch ein Zeugnis. Weil wir sind Zeuge von Jesus. Wir sind nicht seine Anwält. Und darum ist es so wichtig, dass wir die unterschiedlichsten Erfahrungen mit Gott austauschen, erzählen. Weil dann wissen andere, wenn er den Jody berührt, dann kann er auch mich berühren. Ich gehe zu einem nächsten Vers. Wir haben also den Galater 5,16 gehabt mit diesen Browser, wisst ihr noch? Fleischbrowser gegen Weltbrowser. Und das Bild mit dem schwarzen und weißen Wolf finde ich schon mal nicht schlecht. Aber hey, es kommt noch viel besser. Die gute Nachricht ist viel besser, als wir gemeint haben. Miteinander würde ich jetzt 1. Petrus 2, 24 anschauen. 1. Petrus 2, 24. Er selbst, das ist Jesus, er selbst hat am Kreuz unsere Sünden an seinem Leib getragen, sodass wir jetzt den Sünden gegenüber gestorben sind und für Gerechtigkeit leben mögen. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden. Seid ihr heil geworden. Also nicht nur, eure Sünden sind euch vergeben. Versteht ihr? Da kommt das Wort Vergebung gar nicht vor. Er selbst, Jesus, hat am Kreuz deine Sünden an seinem Leib getragen, sodass du jetzt den Sünden gegenüber gestorben bist und für Gerechtigkeit leben kannst. Durch seine Wunden bist du heil geworden. Also versteht ihr, ich wollte das so veranschaulichen. Stellt euch vor, da hat ganz viele Warnschilder. Da sieht ein bisschen so aus, oder? Das ist jetzt ein Warnschild, das ist Gesetz Gottes in der Bibel. Du darfst nicht sündigen, oder? Und ihr kennt alle das Gesetz, schon genug. Da tu dies nicht, tu jenes nicht, überall hat es dir Schilder, oder? Jetzt bin ich ein Mensch und ich bin halt ein Sünder, oder? Also mach das nicht. Schau keine Pornografie. Ja, ich weiß, ich sollte nicht, aber niemand schaut zu und Gott vergibt mir sowieso. Oder? Und da nochmal etwas. Bist nicht eifersüchtig und da red nicht schlecht. Wisst ihr, was ich meine, oder? Und weil wir Sünder sind, wir sündigen alle, okay. Jetzt der Grund, wieso Gott uns warnt vor diesen Sachen, stellt euch vor, da ist so eine Klippenwand, da geht es ganz weit runter, wir sind in den Alpen. Und da ist es zwar schön und wir haben das Gefühl, nichts kann uns passieren, wir leben, wir sind jung, oder? Und Gott vergibt uns dann, wenn wir 80 sind, knapp bevor wir sterben, zum letzten Mal noch, oder? Aber, und darum, wir haben all die Warnsignale, die Sünden, also das Gesetz, missachtet. Aber weil wir dumme Menschen sind, haben wir gesündigt. Wir sind runtergefallen, oder? Und die Bibel redet ja von dem Sündenfall. Ah, okay, ich bin jetzt gefallen, okay? Und weil das eine mega Distanz ist, wo ich gefallen bin, ist einiges kaputt gegangen, okay? Also wir Menschen sind alle kaputt. Wir haben alle zerstörte Träume. Also nicht nur die Sünde selber, sondern wir haben so viel kaputt an uns. Wir haben Familien, die kaputt sind. Wir haben Träume, die sich nicht erfüllt haben. Wir haben ein schlechtes Denken über uns selber. So vieles ist kaputt gegangen durch die Sünde. Jetzt gehen wir zum Evangelium zurück. Das Evangelium, also die gute Botschaft, die wir alle kennen, ist, wir haben Gesetz missachtet, wir sind gefallen, wir haben gesündigt und sind kaputt gegangen. Aber keine Angst, Jesus hat dich vergeben. Yes! Ihr kommt in den Himmel, Jesus hat uns vergeben. Versteht mich nicht falsch. Wenn das Evangelium wäre, wäre sie schon super und ich würde daran glauben. Aber wenn ich da lese, ist, ihr seid heil geworden. Also, wir sind kaputt am Boden durch die Sünde. Jetzt, okay, ich bin jetzt nicht mehr dort, okay, jemand anders ist dort. Jetzt bin ich Gott, darum stehe ich jetzt mal da, oder? Und ich komme und sage, hey, du da drüben, ja. Du hörst knapp noch, oder? Hast du die Schilder nicht gesehen? Mal. Es tut mir leid, Herr, ich habe es verbockt. Wirst du mir bitte vergeben, weißt du, Jesus und so, oder? Hat sein Blut für mich getragen? Ja, ist gut, ich vergib dir. Danke Gott. Tschüss. Du kannst doch dem nicht töten lassen, wie es immer. Also dem ist jetzt vergeben, aber er ist immer noch kaputt. Und darum ist das ganze Evangelium so viel mehr als Vergebung. Versteht ihr? Gott ist ganz, ist heil, ist heilig. Der, der heilig war, ist kaputt gegangen an dem Kreuz. Er musste auspeitscht werden, bis aufs Übelste. Er musste kaputt gehen. Er hat die ganze Last der Sünde auf sich genommen. Er ist kaputt gegangen, damit wir heil werden können. Der, der ganz war, ist kaputt gegangen, damit wir, die kaputt sind, können ganz werden. Und das habe ich dürfen erleben und darf es immer wieder in verschiedenen Lebensbereichen erleben. Ein Beispiel, in der 6. Klasse bin ich auf dem Heimweg von Turnen. Dann habe ich so eine Kassette am Boden gefunden. Und ich liebe Filme. Ich bin Schriftsteller, ich liebe Geschichten. Aber als ich das zu Hause in meinem wir haben noch nicht mal DVDs gehabt, als ich jünger war. Das war so eine Kassette. Als ich da rein da habe, war es Pornografie. Ich war schockiert, war ich 10, 11 oder so. Und dann sehe ich so Bilder. Das ist schnell wieder abgestellt, oder? Oh, hat das jemand gesehen oder so? Aber das war wie ein Haken, oder? In der Erinnerung, die ich nachher mit mir umgedreht habe, die dazu geführt hat, dass ich jahrelang in dem Teenageralter von dem gefangen war. Und ich habe Gott geliebt und ich habe gewusst, das ist nicht gut und das ist Sünde. Und wir hatten eine kleine Gruppe und ich musste feststellen, ja, die meisten von diesen Jungs haben das gleiche Problem. Und jeden Monat, also wir haben uns wöchentlich getroffen und mindestens einmal im Monat haben wir wieder über das geredet. Und wir haben Zweierschaften gehabt und wir haben gegen das gebetet und wirklich betet und betet. Und wir haben so ernst genommen, weil wir haben nicht gegen Gott sündigen, aber wir haben gewusst, zum Glück vergibt er uns. Aber diese Botschaft habe ich nie gelesen. Ihr seid heil geworden. Ich wünschte, wir hätten mehr Zeit und ich könnte euch das ganze Evangelium noch mehr entpacken. Aber einfach ein, zwei Punkte, die mich befreit haben. Also ich habe jahrelang gekämpft gegen die Sünde und auch das Denken, weil wenn du so etwas machst, es macht dich noch mehr kaputt, oder? Sünde ist ein falsches Versprechen, weil wir sind nicht für die Sünde gemacht. Wir sind für Heiligkeit gemacht, oder? Ist ja klar. Und Sünde wirkt attraktiv, darum machen wir es ja. Also wir sind hergezogen zu Sünde, aber Sünde ist nur von weitem sexy. Je näher dass man kommt zu der Sünde, desto hässlicher wird sie. Und darum müssen wir auch einen Hass entwickeln gegen die Sünde, die uns kaputt macht. Also die Sünde verspricht uns zu erfüllen, das habe ich durch die Pornografie erlebt, aber es hat nur noch kaputt gemacht, auch wenn ich Menschen gesehen habe und komische Gedanken und so weiter. Aber das Evangelium, die gute Botschaft, ist so viel besser, wie wir gemeint haben. Und wo ich ein, zwei Sätze von der Bibel gelesen habe und mit neuen Augen verstanden, wandle im Geist. Das heisst, lies die Bibel und glaub's. Weil die Bibel ist nicht nur Tinte. Jesus hat gesagt, meine Worte sind Leben und Geist. Und darum habe ich gelesen, zum Beispiel in Römer 5, 17, Gerechtigkeit ist ein Geschenk. Also auch wenn ich nie im Leben Pornografie gemacht hätte oder andere, sind ja genug Sachen gell, falsch gemacht, ich könnte trotzdem Gerechtigkeit nie verdienen. Der beste Christ, der kann Gerechtigkeit nicht verdienen. Aber es ist ein Geschenk. Ja, darf man dann weiter sündigen, wenn es eh schon geschenkt ist? Paulus sagt, ich habe eine Frage für euch. Bist du ein Sünder? Wer da ist ein Sünder? Ja, wer ist ein Heiliger? Amen, ich bin heilig, oder? Ich tue zwar ab und zu noch sündigen, aber ich bin ein Heiliger, weil Jesus hat mir das Geschenk von der Gerechtigkeit gegeben. Also im Alten Testament, im Alten Bund, hast du noch so viel Gutes können machen, gute Taten, den Armen helfen und so weiter. Deine guten Taten haben dich im Alten Testament, im Alten Bund, nicht zu einem Heiligen gemacht, oder? Aber jetzt denkt, genauso wenig können im Neuen Bund deine schlechten Taten dich zu einem Sünder machen. Weil Gott hat dir eine neue Identität gegeben, und zwar als eine heilige Person. Und das ist fast ein bisschen zu viel zum Annehmen. Aber es ist da, wo Gott sagt. Es gibt Bedingungen. Bedingungen ist Umkehr, Buße. Wir müssen wirklich bereuen, wir müssen sagen, ich weiß, das trennt mich von dir und du bist die Quelle vom Leben. Also wende ich mich ab von dem. Das bringt uns in das nächste Problem, oder? Und da sagen Christen, ja, weißt du, die gesetzlichen Christen, oder? Du musst leisten, leisten und ich will euch keinen Leistungsdruck machen, aus einem lustigen Grund. Es nützt nichts. Also das Problem mit der Sünde ist, dass wir kämpfen gegen die Sünde. Solange ich gekämpft habe gegen die Pornografie, bin ich nirgends gekommen. Eine ganze Woche habe ich es mal geschafft, ab und zu, manchmal sogar zwei, drei Wochen, und es hat mich halb verjagt, ich immer noch da denke und so weiter, weil ich gekämpft habe gegen die Sünde. Aber die Sünde, sagt die Bibel, ist besiegt. Weil Jesus hat es auf sich genommen. Wenn Jesus meine Sünde getragen hat, dann muss ich es nicht weiter tragen. Versteht ihr? Du musst nicht einen Feind bekämpfen, der schon besiegt ist. Und ich sage euch, eure Sünden sind besiegt. Eure Sünden sind besiegt. Das Problem ist, dass wir denken, wir müssen die Sünde besiegen. Wir müssen im Glauben annehmen, was Jesus für uns gemacht hat. Wir können sagen, ich glaube an dich, Jesus, ich glaube, dass ich in den Himmel komme. Aber können wir glauben, wenn er sagt in seinem Wort, dass er unsere Sünden auf sich getragen hat am Kreuz und gestorben ist, damit unsere Sünden tot sind. Es steckt so viel mehr noch in dieser Wahrheit inne. Und darum ist wichtig, dass wir miteinander unterwegs sind im Wort Gottes, in der Jüngerschaft. Und darum, wenn du noch eine Gruppe hast von Leuten, die ihr miteinander das Wort Gottes studiert und euch auseinandersetzen mit dem, dann ermutige ich dich, mach's und schau auch diese Stellen an. Es lohnt sich. So, wir kommen langsam zum Schluss. Ein Vers wollte ich auch noch mitgeben für euer Studium. Und zwar, ich habe euch von Gnade erzählt, oder? Gott ist so gnädig, dass er kaputt gegangen ist für uns. Als Geschenk, eben zum uns gerecht machen, zum uns heilig machen. Aber viele, auch ich habe früher noch verstanden, das ist Gnade, das reicht schon, oder? Dass Gott so gut ist, er liebt uns so fest, dass er uns vergibt. Aber wisst ihr, was Gnade ist? Viel mehr als Vergebung. In Titus 2,12 steht, die Gnade Gottes erzieht uns dazu, uns von aller Gottlosigkeit und von den Begierden dieser Welt abzuwenden, uns nach Gottes Willen zu richten und so zu leben, dass Gott geehrt wird. Also wenn du kannst glauben, was Gott sagt, ist im Wort, Gnade ist mehr als Vergebung. Es ist Vergebung, aber es ist so viel mehr. Es ist eine Bevollmächtigung, dass du nicht mehr musst sündigen. Und das habe ich erlebt. Jahrelang, 7, 8, 9 Jahre, gegen Sünde, unter anderem Pornografie bekämpft, nicht geschafft, aus eigener Kraft. Leistungsdruck bringt nichts. Und dann habe ich verstanden, Jesus hat das schon getragen. Ich bin jetzt schon heilig. Ich muss nicht schaffen, damit ich eines Tages heilig bin und näher zu ihm kann kommen. Nein, ich bin jetzt schon näher bei ihm und darum habe ich alles, was ich brauche, zum Nein sagen zu dem Schmutz und Abfall. Und das hat funktioniert. So banal wie es tönt, ich habe Gott geglaubt, was in seinem Wort steht und ich bin gestorben zu dieser Sünde. Und das könnt auch ihr, mir ist egal, was es ist. Das heißt nicht, dass es wie auf Magie, Knopfdruck passiert bei allen. Das ist oftmals ein Prozess und es ist oft auch mehr als ein Gebet. Aber die gute Botschaft ist, es ist möglich. Und darum bleiben wir dran miteinander. Und ich habe das jetzt wirklich ganz ohne Scham erzählt, so Zeug, wo die anderen würden sagen, es ist mega persönlich und so. Aber wisst ihr was? Es ist für mich nicht persönlich, weil es nicht mehr zu meiner Person gehört. Da bin nicht ich gewesen. Römer 5,17. Denn wer in Christus ist, ist eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Und es gibt ein anderes Lied, so schön, so weit wie der Osten ist vom Westen, oder? So weit nimmst du meine Sünde mir weg. Ja, so. Stellt euch vor, so weit wie der Osten ist vom Westen, so weit hat Jesus deine Sünde von dir weggetragen. Eine Bedingung, wir müssen uns selber gegenüber sterben. Wir müssen sagen, Jesus, ich will nicht für meine eigene Begierde oder meinen eigenen Stolz oder was auch immer leben. Nein, ich will für dich leben. Und damit du mir selber gegenüber sterben, damit du kannst in mir leben. Versteht ihr? Wenn euer Leben 5 Franken ist, dann gebe dir Gott 5 Franken und sage, das ist alles, was ich bin. Du kannst mich haben, du kannst mein Leben haben. Und dann kommt Jesus und gibt einen Download von 100 Millionen Franken. Also der Tausch lohnt sich. Und wenn du im Glauben bist, aber noch ein bisschen Angst gehabt hast, zum Jesus alles zu geben, dann sage ich dir, gib ihm die 5 Franken. Stirb zu dir selber. Es geht ohne Leistung. Es ist nur eine Entscheidung. Du musst sagen, ja, Jesus, von mir aus kann ich es nicht tun. Aber mit meinem Willen tue ich mich entscheiden, um mir selber gegenüber zu sterben. Hilf du mir, Heiliger Geist. Durch deine Gnade. Gnade ist Bevollmächtigung. Und das werden wir miteinander beten. Heute Abend. Weil wir wollen wandeln im Geist. Das heisst, wir wollen den Heiligen Geist wirken lassen und alles da uns geben, was wir gelesen haben. Also die da sind heute Abend und glauben an Jesus. Egal, was du erlebt hast bis jetzt mit ihm oder nicht erlebt hast. Heute Abend ist das Angebot, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Nicht, weil ich etwas Spezielles bin, aber ich habe ein Zeugnis. Ich bin ein Zeuge von ihm. Und das, was ich erlebt habe, könnt ihr auch erleben. Darum die, die sagen, ja, ich will in eine neue Dimension kommen, nicht nur Gnade als Vergebung erleben, sondern Gnade als Bevollmächtigung, zum heiliges Leben führen. Und darum immer wieder vor Gott kommen können und wissen, ich bin so nah bei Gott, weil es trennt mich nicht von ihm. Und ich sage euch, alles von der Welt, alles, was euch die Welt bieten kann, ist wie Dreck im Vergleich, Gott zu kennen. Ich will für uns beten. Und die, die irgendetwas, die Glauben haben heute Abend, um etwas von Gott zu empfangen. Oder nicht einmal den Glauben haben, aber Ihr könnt einen kleinen Glauben haben, aber an einen grossen Gott. Ich will euch einladen, aufzustehen. Und ich werde jetzt im Plenum für euch beten. Aber ich glaube, dass Gott wird uns ausrüsten mit seiner Gnade. Das ist etwas, was ihr erleben könnt. Das ist etwas, was ihr spüren könnt. Ihr müsst es nicht von einem Gefühl abhängig machen, weil wir es im Glauben empfangen. Aber viele von euch werden spüren, wie Gott euch ausrüstet. Und bei den einen werden Erinnerungen hochkommen und ihr könnt die einfach vor Gott bringen. Wir haben ein Gebetsteam da, wir haben eine Ministry-Zeit. Nehmt das in Anspruch. Weil Jesus funktioniert durch sein Leib. Und darum wird Gott euch berühren, auch durch eine Hand von einem Mensch da. Ich mache als erstes Gebet für alle im Plenum. Und die, die dann spüren, dass Gott am Werk ist, egal wie, und wo noch mehr Dienst wollen, wir haben den ersten Teil vom Gebet und das ist einfach zum Gnade empfangen von Gott, zum uns ausrüsten lassen, zum heilig leben. Und die einen, die diese Botschaft schon verstehen, die wollen sagen, einfach Gott, ich will deine Schönheit, ich habe so Sehnsucht. Und ich will einfach diese Sehnsucht ausdrücken, um mehr von dir zu erkennen. Egal, was dein Anliegen ist, zu dem Thema von der Heiligkeit. Streck dich aus innerlich, weil Gott ist denen ein Belohner, die ihn suchen. Darum such ihn. Also die, die wollen, können einfach mit leeren Händen da stehen, als symbolisch. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass wir vor dir kommen können, voller Freimut, wie es steht in deinem Wort, mit Erwartung, dass du uns beschenkst. Weil du liebst uns so fest. Und Jesus, ich danke dir, dass du kaputt gegangen bist für mich, für uns. Weil du hast gewusst, wir sind kaputt. Und nur wenn deine Heiligkeit kaputt geht, können wir wieder ganz werden. Und ich bitte dich jetzt, Heiliger Geist, dass du das freisetzt in dem Raum heute Abend. So wie du es für mich gemacht hast und für so viele andere Menschen, bitte ich dich, dass du deine Leute ausrüstest mit Gnade. Ich danke dir, Jesus, wir müssen nichts leisten, wir müssen nur Ja sagen zu dem, was du schon gemacht hast. Wir glauben dir, Jesus. Wir glauben, was du sagst. Heiliger Geist, bitte mach du alles neu jetzt. Ich bitte dich, dass du Wunden heilst. Ich bitte dich, Herr, dass du Erinnerungen löschst. Heiliger Geist, bitte bring du die Gnade Gottes. Ich bitte dich jetzt für Kraft, Heiliger Geist. Tu du uns ausrüsten, damit wir wollen und können heilig leben. Damit wir können gehorsam sein in allem. Und die Band wird jetzt anfangen zu spielen, aber ich bitte euch, bleibt in der Gegenwart Gottes. Gott ist da und er wird wirken. Suchet ihn, bleibt dran. Und wir gehen noch in eine Anbetungszeit. Aber die, die jetzt spüren, ich will noch mehr, ich will dranbleiben, könnt einfach, wenn ihr wollt, eine Hand haben und dann wird das Ministry-Team kommen und wird euch die Hand auflegen und einfach segnen, was Gott am Machen ist in eurem Leben. Und die einen werden wirklich spüren, wie der Heilige Geist auf euch ruht. Wie eine Taube. Die einen werden seine Kraft in euren Händen spüren. Oder im Kopf. Oder einfach im Herz. in Christus ist keine Verdammnis. Keine Verdammnis. Egal, was du gemacht hast und egal, was du nicht gemacht hast, was du hättest machen sollen. Gott tut dir nie bloßstellen. Vor Gott ist kein Scham, sondern Jesus will deinen Scham auf sich nehmen. Er hat es gedreht. Du kannst an den Kreuz nageln, weil für da ist Jesus gestorben. Bleiben wir einfach in seiner Gegenwart. Ich bitte dich, Gott, dass du uns ein bisschen mehr von dir erkennen lässt. Bitte nimm du uns einfach nur ein bisschen mehr, einfach nur einen Schritt mehr in deine Herrlichkeit. Einen Schritt mehr, Herr, wie wir je erlebt haben. Weil du bist unendlich. Wir könnten nie dich ganz erforschen oder erfassen oder erkennen. Aber Herr, wir haben Hunger. Und wir sagen, ja, wirk du so, wie du willst in uns.